Wasser grinste. Bei uns geht es heute um Wasser, Wein, Halligen und eine missglückte Auswanderung. Die Suche nach versunkenen Dörfern im Watt, nach den Auswirkungen von Sturmfluten, die ganze Landstriche verschwinden lässt. Das sind keine Legenden, sondern das ist der Forschungsantrag eines Geoarchäologen und Küstenforschers. Er spürt den Spuren des Wassers in der Geschichte nach. Moin zu einer neuen Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg und mein heutiger Gast hat es regelmäßig mit Schlick, Sturm, Stift und Spaten und mit der faszinierenden Geschichte des norddeutschen Wattenmeers zu tun. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Berater für Küstenschutz, verbindet Wissenschaft und Geschichte, um die Bedeutung des Elements Wasser in der Geschichte des Nordens zu erklären und ihr auf den Grund zu gehen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Dirk Meyer.
In den Städten hat man viel Bier getrunken. Also Bier anstelle von Wasser, weil das Wasser gerade in den Städten oft unrein war. Das Wasser Schmutz. Und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut, dann noch eine Stunde oder noch zwei. Weil nach dem Mittagessen bin ich dann immer rausgefahren ins Gelände auf den Ausgrabungen. Oft auch vormittags. Ich war so viel auf den Ausgrabungen, wie ich konnte. Dann hat man auf den Halligen auch sogenannte Noste. Das sind eigentlich ehemalige Steinsärge, die man im Watt gefunden hat, die man aber auch als Tränken dann benutzt hat.
Moin, Dr. Meyer.
Moin.
Ich freue mich, dass Sie Gast in meinem Podcast sind. Und da vielleicht nicht alle Zuhörenden wissen, wer Sie sind, ganz kurz einmal zu Ihnen, wer ist Dr. Dirk Meyer?
Ja, ich komme ursprünglich aus Flensburg, da bin ich geboren. Ich habe Ur- und Frühgeschichte, Geologie und Ethnologie studiert an den Universitäten Köln und Kiel und bin seit 1988 in der geoarchäologischen Küstenforschung tätig. Wir haben sehr viele Bohrungen durchgeführt, sehr viele Ausgrabungen im Nordseeküstengebiet, vor allen Dingen in Eiderstedt und Dithmarschen. Aber ich kenne auch die anderen Nordseeküstengebiete sehr gut.
Sie sind selbstständig.
Ich war sehr lange an der Universität Kiel. Dann hatte ich eine Professurvertretung in Gießen, war eine Zeit lang auch selbstständig und bin jetzt Rentner.
Ah, super. Gut, mein Podcast Wasserkünste dreht sich ja vorwiegend um das Thema Wasser. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Wasser?
Ja, ich bin ja als Kind schon mit dem Wasser groß geworden. Da ich aus Flensburg stamme, ist man natürlich die Flensburger Förde sehr gut vertraut. Und meine väterliche Familie stammt aus Dithmarschen. Insofern ist mir die Nordseeküste vertraut. Ein Teil meiner mütterlichen Familie kommt aus Dänemark. Und auch in Dänemark sind wir natürlich Nord- und Ostsee sehr gut vertraut. Zudem habe ich früher oft gesegelt. Ich habe also eine enge Bindung an das Wasser. Ich möchte mal sagen, ohne Wasser kann ich nicht gut leben.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Könnten Sie sich vorstellen, weiter irgendwo im Süden oder im Binnenland zu leben? Aber damit haben Sie das schon beantwortet.
Damit habe ich das schon beantwortet. Ich könnte in den Niederlanden leben, aber nicht in der Mitte von Deutschland.
Okay. Auch da gibt es schöne Ecken. Ja, aber uns ist natürlich noch schöner. Ihre Faszination für die Geschichte und für Wasser treibt Sie ja immer wieder auch an unsere Küsten in Schleswig-Holstein. So, was ist für Sie spannender, Nordseeküste oder Ostseeküste?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Landschaftsentwicklung, die ich ja vor allen Dingen immer betrachtet habe, die ist natürlich für die Nordseeküste interessanter, weil da sehr viel mehr Wechsel ist. Die Küstenlinien haben sich stark gewandelt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt ist sehr interessant zu betrachten. Aber auch die Ostsee hat ihren Reiz. Ich liebe die Föhrden, ich liebe die Geest mit ihren Wäldern. Ich liebe die Steilküsten und die Buchten.
Das klingt so, als ob Sie sich jetzt nicht wirklich entscheiden könnten, weil Sie sagen, es ist beides spannend und interessant und schön.
Es ist beides sicherlich spannend für die Forschung. Ich bin aber ein Kind der Ostseeküste. Ich komme ja aus Flensburg und liebe natürlich meine Heimatstadt sehr.
Sie bezeichnen sich selbst ja auch als Küstenarchäologe und sind, auch Ihre Website ist so, das verlinken wir natürlich alles oder verlinke ich. Das klingt sehr spannend und auch so ein bisschen abenteuerlich. Wie sieht denn der Alltag bei Ihnen aus oder wie sah er aus, also der ganz normale Arbeitsalltag des Küstenarchäologen Dr. Dirk Meyer?
Ja, zunächst mal, der Begriff ist ein historischer Begriff. Wir haben die historische Küstenforschung oder geoarchäologische Küstenforschung traditionell immer Küstenarchäologie genannt. So hieß früher auch eine Buchreihe innerhalb der Archäologie. Mein Arbeitsalltag früher sah so aus, dass ich Freitag an der Universität Kiel meine Vorlesungen gemacht habe und Seminare. Und in der Woche war ich am Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel in Büsum tätig, also direkt an der Nordsee. Da haben wir ja zunächst einmal eine Landesaufnahme durchgeführt. Wir haben Warsten kartiert, wir haben die Deiche kartiert, wir haben die alten Priele datiert und archäologische Fundstellen. Und auf der Basis dieser Landesaufnahme sind wir jedes Jahr rausgegangen. Im März haben Bohrungen durchgeführt auf Wurten bzw. Warsten, aber auch in der Marsch selbst. Und dann haben wir Wurten ausgesucht, die wir untersuchen. Es ging nie darum, eine Wurt ganz auszugraben, sondern es ging darum, anhand vieler archäologischer Untersuchungen in Verbindung mit geologischen Bohrungen die Landschaftsgeschichte und Siedlungsgeschichte von ganzen Regionen zu beschreiben. Das war mein Arbeitsalter. Beziehungsweise kommt natürlich die Bürokratie dazu. Wir haben ein Projekt gehabt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich hatte 2 EU-Projekte, also neben Geländearbeit und spannenden Ausgrabungen auch viel Schreibtischarbeit.
Ich glaube, das ist ganz oft so, auch bei anderen Berufen. Es kommt einfach der Schreibtisch noch mit dazu, der drängt sich immer mehr rein. Und dieses Bild, das man dann vom Archäologen hat, der mit Gummistiefeln und so ein bisschen Indiana Jones mäßig durch die Gegend läuft, das wird eben sehr schnell von der Realität eingeholt.
Ja, leider ist das so. Ich habe in Stressphasen, wusste ich ja, morgens habe ich dann meistens die Verwaltung gemacht, die Forschungsanträge oder dergleichen. Und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut, dann noch eine Stunde und noch 2. Aber nach dem Mittagessen bin ich dann immer rausgefahren ins Gelände auf den Ausgrabungen. Oft auch vormittags. Ich war so viel auf den Ausgrabungen, wie ich konnte, auch wenn ich nicht hätte draußen sein müssen. Der Betrieb lief von alleine auch. Ich hatte einen sehr guten Grabungstechniker, den ich selber mit ausgebildet habe. Und das lief fantastisch selbst.
Das ist dann der Bonus gewesen.
Ja.
Vielleicht nochmal für die, die nicht so tief in der Materie drinstecken. Sie hatten gerade die Begriffe Wurt und Warft genannt. Vielleicht dazu nochmal kurz erklären, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
Ja, das sind künstliche Aufschüttungen durch den Menschen mit Klei und Mist oft. Die heißen je nach Region unterschiedlich. In Holland spricht man von Terpen, in Groningen von Wierden, in Dithmarschen von Wurten, an der niedersächsischen Küste überwiegend auch von Wurten, in Eiderstedt und Nordfriesland von Warsten und in Dänemark von Werste.
Okay, also Aufhügelung in dem Sinne.
Ja, künstliche Aufhügelung des Menschen, um sich gegen Sturmfluten zu schützen, in einer Zeit, wo es noch keine Deiche gab. Man hat natürlich auch noch später Warften gebaut auf den Halligen. Die letzte Warft auf den Halligen ist im 19. Jahrhundert gebaut worden. Aber jetzt fangen wir wieder an, auf Nordstrand, die Schmora meine ich, wird jetzt eine neue Warft gebaut. Oder Langeness, Entschuldigung, Langeness.
Ah, spannend. Wir haben ja diese Situation, nochmal bei den Begrifflichkeiten hier in Schleswig-Holstein, dass wir auch die sogenannten Köge haben. Ein Kog. Wenn man jetzt Richtung Niedersachsen wandert, gibt's das dort ja eher nicht oder sehr, sehr selten. Was verbirgt sich dahinter noch? Vielleicht auch für die Menschen, die nicht so in der Thematik drin sind.
Ein Kog ist immer eine eingedeichte Seemarsch. Es stimmt nicht, dass wir das in Niedersachsen nicht haben. Wir haben Köge an der gesamten Nordseeküste. Da muss man zunächst mal unterscheiden. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus, das Beispiel von Dithmarschen zwischen der Mündung der Elbe und Eider. Da haben wir so den alten Deich. Und dieser alte Deich, der mittelalterliche Deich des 12. Jahrhunderts, der schützt die alte Marsch und das dahinterliegende Moorgebiet, das man entwässert hat, als der Deich gebaut wurde. Das war sozusagen der Push-Faktor für den Deichbau, um sozusagen die Entwässerung durchzuführen für die dahinterliegenden Moorgebiete, weil vorher nur die kleineren Flächen der Seemarschen nahe der Küste besiedelt werden konnten. Westlich dieser hochmittelalterlichen Deichlinie, erst daran schließen sich Köge an. Die alte Marsch, die im 12. Jahrhundert bedeicht worden ist, ist somit kein Kog, sondern Kog sind dann die jüngeren Eindeichungen, die daran anschließen. Das ist so in Dithmarschen.
Ist das dann eine unterschiedliche Begrifflichkeit? Denn wenn ich jetzt an der niedersächsischen Nordseeküste entlang fahre, dann sehe ich den Begriff Kog sehr selten oder eigentlich gar nicht.
Ja, auch hier haben wir natürlich auch manchmal unterschiedliche Begrifflichkeiten in den Niederlanden und auch vereinzelt in Niedersachsen. Da wird auch von Poldern gesprochen. Also ein Polder ist das gleiche wie ein Krug.
Ah, dann haben wir die Begrifflichkeit geklärt. Das ist schön. Das war so ein kleiner Ausflug in die Begriffe, auf die wir immer wieder stoßen, wenn wir hier in Schleswig-Holstein am Meer unterwegs sind. Auf was ich noch gestoßen bin bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, ist ein Projekt, eine Ausstellung, die Sie begleitet haben über ein Auswandererschiff, die Kimbria. Und das klingt unglaublich spannend, weil zumindest das, was ich bisher gelesen habe, wird sie auch so oft als die deutsche Titanic bezeichnet. So ein bisschen dramatisch. Was hat sich da ereignet? Es war, glaube ich, 1883. Und was war Ihre Mitarbeit bei diesem Projekt?
Also bei diesem Projekt habe ich eigentlich nur an der Ausstellung mitgearbeitet. Aber zunächst mal zur Cimbria selbst. Die Cimbria ist ein Auswanderungsschiff, was in England gebaut worden ist und was dann gekauft worden ist von Hapag-Lloyd. Wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit vielen Auswanderungen nach den USA. Und das ist ein großes Geschäft. Zwischenzeitlich war die Cimbria verchartert, dann kam sie wieder zurück, dann wurde sie umgebaut. Und im Januar 1883 legt die Cimbria aus Hamburg ab und dampft die Elbe hoch. Das ist schlechtes Wetter, man sieht kaum die Hand vor Augen. Beinahe gibt es einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Schiff. Dann gibt es noch eine Grundberührung, dann lässt der Kapitän jetzt erstmal ankern. Entschließt sich aber dann weiterzufahren und mit Volldampf dampft die Cimbria den Hauptschifffahrtsweg entlang der ostfriesischen Inseln. Man hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Schiffssirenen, sondern man hat nur so eine normale Tröte. Und da trötet man mal ab und zu. Es ist aber schwer zu hören und plötzlich mitten in der Nacht hört man irgendwie nur noch ein anderes Tröten und plötzlich macht es Krach. Und von der Seite stößt ein englischer Kohledampfer in die Cimbria und zieht sich dann zurück. Der hat gar nicht gemerkt, dieser Dampfer, dass er ein anderes Schiff beschädigt hat und verschwindet. Die Cimbria sinkt in ganz kurzer Zeit. Es kommen über 500 Menschen ums Leben. Es überlebt nur eine Handvoll der Menschen. Es gehören einige berühmte Gäste zu dieser Cimbria. Zum einen die sogenannten schwäbischen Singvögel. Das war eine Sängergruppe aus Biberach, die Schwaben besuchen wollten in New York. Und auch drei Indianer, die in der Ausstellung bei, ich glaube, das war Virchow, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aufgetreten sind in Berlin. Und aber auch mit der Cimbria untergegangen sind. Einige haben sich noch auf den Mast der Cimbria retten können, als der so rausgeguckt hat. Das ist das größte zivile Schifffahrtsunglück vor der Titanic, aber ist weitestgehend vergessen gewesen. Es kursierte immer das Gerücht unter Schatztauchern, wo die liegt. Und sie ist dann auch lokalisiert worden und von Wracktauchern betaucht worden, durchaus auch mit kommerziellem Interesse. Aber nicht nur. Ich habe dann zusammengearbeitet mit Andreas Peters, der zusammen mit mir diese Ausstellung konzipiert hat. Und Andreas Peters ist derjenige, der die Zimbria auch mehrfach betaucht hat und dort sehr viele Funde hochgeholt hat. Das Drama ist, dass diese Zimbria im internationalen Gewässer sozusagen gesunken ist, sodass hier kein Denkmalpflegeschutzgesetz greift. Und heute sind die Funde verschollen. Sie liegen irgendwo zur Aufbewahrung in Mecklenburg und sind zurzeit nicht zugänglich. Ich weiß selbst nicht, wo die sind. Wir haben dann diese Ausstellung gehabt und es ist vor kurzer Zeit ein Buch zur Unterwasserarchäologie erschienen und da habe ich auch einen längeren Aufsatz zur Zimbria veröffentlicht. Das, ich müsste es kurz aus der Bibliothek holen. Bitte. Das ist ein sehr dickes Buch. Das heißt Florian Huber, das ist der Autor. Zeitreisen unter Wasser. Und da habe ich mich ausführlich nochmal mit der Zimbria beschäftigt.
Das klingt sehr dramatisch.
Ja, es ist sehr dramatisch. Vor allem, wenn man sich die Funde anschaut. Man hat die Geschichten um die Funde herum. Man hat dort Spucknäpfe, Tabakdosen, alles Mögliche. Porzellan, Geschirr.
Hat man denn, oder ist das überliefert, dass der Kapitän des anderen Schiffes das gar nicht registriert hat, was da passiert?
Ja, das ist überliefert. Es hat ja auch eine Seefahrhandlung stattgefunden zum Untergang dieses Schiffes, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Der Fehler lag darin, schlechte Sicht und hohe Geschwindigkeit und mangelnde Möglichkeit, sich verständlich zu machen, wenn man da nur so eine Tröte hat und kein Signalhorn, was mit Dampf betrieben wird. Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Meines Erachtens hätte der Kapitän da gar nicht so fahren dürfen. Nicht unter diesen Witterungsverhältnissen. Man dampft Volldampf in eine Nebelwand hinein, man sieht nichts und hört nichts. Das ist wirklich hohes Risiko. Da sieht man schon, wie groß auch der Druck der Unternehmen ist, die ja Kasse machen wollen, möglichst diese Passagiere nach New York zu fahren, um dort möglichst pünktlich anzukommen.
Was haben die denn normalerweise auf dem Rückweg wieder mitgenommen? Einfach nur Waren? Weil ich denke mal, es war ja keine Rückwanderung.
Sicherlich auch Waren, auch sicherlich Gäste, die ihre Verwandten wieder in Deutschland besuchen wollten oder so. Die waren dann sicher nicht so ausgebucht wie auf der Hinreise. Ne? Das sind auch Schiffe, wo man sicherlich noch Ware mitnehmen kann.
Damit wir die Geschichte so ein bisschen rund machen und dann kommen wir zum eigentlichen Thema, mit dem wir sprechen wollten, über das wir heute sprechen wollten. Aber was war denn der Grund, dass damals so viele Menschen ausgewandert sind?
Ja, da spielen viele Gründe hinein. Wir haben ja zunächst mal eine große Auswanderungswelle nach 1848, nach der Deutschen Revolution, viele aus politischen Gründen Deutschland verlassen. Dann die wirtschaftliche Situation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, was vor allen Dingen die Unterschichten anbelangt. Es wird dann besser, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse stabilisieren. Wenn ich an meine eigene Familie denke, und zwar an den dänischen Teil, die Ende des 19. Jahrhunderts in Tondern gewohnt haben, dann sind von dieser Familie aus Tondern und Umland von Tondern auch welche ausgewandert in die USA, nach San Francisco. Und auch von meiner anderen mütterlichen Familie, Erik, sind auch noch Menschen ausgewandert zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder auch noch später, von denen man aber nie wieder was gehört hat. Einer soll bei einer Messersticherei um eine Heuer in New York ermordet worden sein.
Na, das ist ja eine bewegte Familiengeschichte. Wir kommen jetzt zu dem Thema, das auch die Menschen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, und zwar das Thema Wasser, und zwar das Thema Trinkwasser in dem Fall, über das wir im Vorwege schon gesprochen hatten, wo ich sagte, lassen Sie uns bitte darüber mal ein bisschen genauer sprechen, was in unserer Geschichte mit Trinkwasser alles passiert ist. Und wenn wir uns jetzt mal Schleswig-Holstein angucken, im Gegensatz zu den mittel- und süddeutschen Bundesländern oder Ländern, haben wir ja kaum Berge, bei denen es irgendwie frische Quellen und Quellwasser gab, aus denen sich dann unsere Vorfahren bedienen konnten. Woher kam unser Trinkwasser?
Also das ist ein Gerücht, dass wir in Flensburg in Schleswig-Holstein keine Quellen hätten. Natürlich haben wir Quellen. In Flensburg rieselt das ganze Quellwasser ständig von den Hängen herunter, von den Moränenhängen und führt dazu, dass bei Starkregen sozusagen die Gullideckel an den Deckel springen. Also Quellen haben wir genügend in Schleswig-Holstein. Die Eider zum Beispiel, die ist ja auch in einer Quelle entsprungen. Wir haben also genügend Süßwasser. Wir haben auch Brunnen, ne? Das ist ja gar nicht die Frage. Aber in der Marsch ist das problematisch, weil man kann nicht einfach einen Brunnen graben, weil man dann ja aufs Grundwasser kommt. Aber das Grundwasser ist sehr stark salzhaltig. Das ist immer das Problem der Marschenwirtschaft gewesen, gutes Wasser zu haben.
Wie hat man denn gutes Wasser festgestellt? Also heute wird Trinkwasser untersucht, es wird geprüft.
Wir sind ja jetzt zunächst mal in einer Zeit, wo wir keine Trinkwasserleitung haben, sondern wir sind jetzt mal in der Seemarsch, bei der ersten Besiedlung. Der Seemarsch im ersten Jahrhundert hat man Sodenbrunnen mit Flechtkörben gehabt, einfacher Flechtkorb, der in den Untergrund eingetieft war und aus dem man salziges Wasser schöpfen konnte. Oder brackiges Wasser, das musste man dann den Tieren geben, die Menschen mussten das abkochen. Ich bin bei einer weiteren Grabung 1992 auf eine sehr, sehr komplizierte Wasserversorgungsanlage gestoßen, aus der Zeit um 150, 200 nach Christus. Diese bestand unten aus einem Flechtwerkkörper, der bis zum Grundwasserspiegel reichte. Und darüber befand sich ein Sodentrichter, der oben breiter war als in dem Anschlussstück zur der Flechtwand. Und von diesem Sodentrichter führte ein langer Ablauf zum Rand der Warft oder Wort, der auch auf beiden Seiten mit Soden ausgelegt war. Und in diesem Ablauf befanden sich viele kleine Zweige als Drainage. Wenn also zu viel Wasser in dieser Anlage war, dann konnte man das überflüssige Wasser sozusagen, das lief dann ab. Das lief von alleine ab. Und wenn es nun stark regnete, dann hatte man oben in diesem größeren Sodentrichter eigentlich Süßwasser und weiter unten hatte man Brackwasser. Das fand ich eine unglaublich interessante Anlage. Das nimmt quasi eine Entwicklung vorweg der Frühneuzeit, wo wir eigentlich dieses Trinkwassersystem zum Höhepunkt entwickelt hatten. Das ist auf den Halligen der Fall. Die Halligen mit ihren Warften haben spezielle Anlagen zur Wasserversorgung für das Vieh und für den Menschen. Beides ist streng getrennt. Für den Menschen dient der ich fange mal anders an. Für das Vieh dient der Fetink. Das ist die große runde Wasserversorgung in der Mitte so einer Warf. Das sieht aus wie ein Teich, aber das ist im Grunde genommen ein Sohlenträchter, der bis in den Untergrund der Warft reicht. Daneben gibt es sogenannte Sode. Die sind zunächst mal aus Kleisoden gebaut worden, später aus Ziegelstein, die nicht bis in den Untergrund der Warft reichen, sondern die so eine ovale Form haben. Und oben sitzt so eine kleine Öffnung drin, die man bei Sturm mit einem Holzdeckel verschließen kann. Das Wasser, diese Anlagen, das kommt im Regelfall nicht aus dem Fetting, sondern das kommt von den Dächern der Häuser, wo man die Regenauffangrinnen hat. Und da kann man so eine Rinne reinsetzen, dann in diesen speziellen Sod hinein. Dann hat man auf den Halligen auch sogenannte Noste. Das sind eigentlich ehemalige Steinsärge, die man im im Watt gefunden hat, die man aber auch als Tränken dann benutzt hat. Daneben gibt es Sodenbrunnen natürlich, aber wichtig ist Trennung der Wasserversorgung für Mensch und Vieh. Und das bildete auf den Halligen immer noch die zentrale Wasserversorgung bis 1962. Da sind viele dieser Fetinge versalzt worden durch die Sturmflut und erst danach haben unsere Halligen Trinkwasser bekommen, durch Leitung vom Festland.
Das heißt, wenn es lange nicht geregnet hat, haben sie Durst bekommen?
Dann hatten sie Durst. Die hatten nur die Möglichkeit, das Wasser in diesem Sod zu haben, was man oben abschloss mit einem Holzdeckel, dass das erstmal abgekocht werden musste, um das überhaupt zu einem trinkbaren Wasser zu machen. Das versteht sich.
Zwei Sachen dazu nochmal. Die erste, das können Sie schnell beantworten sicherlich. Wieso findet man im Watt Steinsäge?
Ja, die stammen von ehemaligen untergegangenen Kirchwarften, die 1362 untergegangen sind mit ihren Friedhöfen. Und die liegen da ja heute im Watt.
Okay. Ist jetzt irgendwie nicht so ein appetitlicher Gedanke, daraus zu trinken, aber es ist wahrscheinlich der Not geschuldet, das ist einfach, oder der Erfindungsgabe geschuldet.
Ja, das ist der Not geschuldet. Man muss ja irgendwie immer eine Möglichkeit haben, Wasser zu speichern für Vieh und Mensch.
Ja. Und vielleicht für die Zuhörenden, die jetzt mit nochmal mit der Begrifflichkeit nicht ganz so vertraut sind. Viele haben sicherlich von den Halligen gehört, vielleicht auch schon mal gesehen. Die einen oder anderen waren vielleicht schon mal auf einer Hallig. Aber nochmal so ganz kurz, was sind Halligen und wie sind sie entstanden und wieso kommt man auf die Idee, da wohnen zu mögen?
Ja, erstmal sind unsere Halligen in Nordfriesland nicht der Überrest des mittelalterlichen Kulturlandes, das größtenteils 1362 und 1634 untergegangen sind. Das alte Kulturland, was von den Menschen urbar gemacht worden ist, das waren ja ursprünglich an vielen Stellen Moorgebiete, ist nach 1362, nach der verheerenden Marcellusflut, von Sedimenten, sprich Meeresablagerungen, bedeckt worden. Und erst darüber sind durch die Auflandung von Sedimenten, von Sanden und Tonen und Schluffen die Halligen entstanden. Das sind also junge Bildungen, die sind nicht älter als das 15. Jahrhundert. Und sie waren nie eingedeucht. Und auf diesen Halligen hat man Warften gebaut, und zwar eigentlich nur aus Glei. Und darauf hat man dann gesiedelt.
Einfach um dort, weil es dort eben Land gab und man das besiedeln konnte.
Weil es dort Land gab und weil man auf diesen fruchtbaren Halligwiesen sehr gut Viehhaltung betreiben kann.
Weil das besonders nährstoffreich ist.
Ja, weil das besonders nährstoffreiche Gräser sind. Man hat kleineren Maßstab auch umwaldete Getreideflächen gehabt, für Getreidefelder.
Mhm. Und für alle, die jetzt vielleicht auf die Idee kommen, naja, in der Nordsee gibt es die Halligen, in der Ostsee nicht?
Nein, in der Ostsee gibt es keine Halligen. Das ist ja eine ganz andere geologische Situation.
Also es hängt mit der Geologie zusammen in dem Fall und das ist für den Geoarchäologen natürlich sehr spannend. Wir haben ja gerade über die Notwendigkeit gesprochen, dass das Wasser gereinigt werden musste, weil es entweder brackig war oder weil es salzig war. War das auch der Grund, weshalb früher Wein dann dem Wasser vorgezogen wurde? Das liest man ja immer wieder.
Ich würde gar nicht so sehr sagen Wein. Wir müssen uns jetzt eher mal in den Kontext dann der Städte bewegen. In den Städten hat man viel Bier getrunken. Also Bier anstelle von Wasser, weil das Wasser gerade in den Städten oft unrein war. Das war verschmutzt und Bier sozusagen ist das Wasser des Mittelalters, so könnte man es vielleicht sagen. Wein ist immer etwas, was eher Oberschichten vorbehalten war.
Ah, okay. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die Römer zum Beispiel auch das Schorle erfunden hätten, also in Anführungsstrichen, weil sie den Wein mit Wasser verdünnt haben.
Ja, das ist richtig. Die Römer haben Wein mit Wasser verdünnt, auch mit Gewürzen versehen. Das stimmt, ja.
Der Trend sozusagen dann Bier oder Wein anstelle von Wasser zu trinken, hat sich aber nie bis auf diese entfernten Orte wie Halligen durchgesetzt.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke nicht, dass man da viel Wein getrunken hat. Also Wein musste man ja wie Bier auch vom Festland beziehen. Das konnte man kaufen oder einhandeln gegen Agrarprodukte. Natürlich hat man dort auch mal Wein getrunken, hat auch mal Bier getrunken. Ja.
Wurde denn Wasser auch gehandelt damals? Also wenn lange Trockenheit war, die Halligen hatten kein Wasser mehr für sich und fürs Vieh. Unter Umständen wurde dann auch Wasser gehandelt?
Also das könnte man sich vielleicht vorstellen, aber ich weiß das nicht genau. Also ich kenne dazu keine Quellen, die das so dezidiert berichten, dass etwa in der Frühneuzeit, also sagen wir mal 16. bis 17. Jahrhundert, die Halligen Wasser bezogen hätten in Fässern oder so vom Festland. Das weiß ich nicht. Ob das im 20. Jahrhundert mal der Fall gewesen ist, also vor 1962, das kann man sich vielleicht denken. Aber darüber müsste ich mal nachforschen.
Sie haben vorhin erzählt, dass das Wasser aus den, ich nenne sie jetzt mal Brunnen, mit einem Korb ähnlichen Geflecht rausgezogen wurde. Wie wurde das denn abgedichtet?
Nicht rausgezogen. Das ist ein Flechtkorb. Man hat also quasi ja so Weidenzweige und dann hat man so ein Weidengeflecht. Das ist quasi so kreisförmig und dann höher. Ja, das nennt wie ein Korb. Das war sie unten offen und ist oben offen. Und oft hat man darüber oben noch so einen Sohlentrichter. Das ist eine Möglichkeit, einen Brunnen zu bauen.
Okay, ja, sehr spannend. Nun haben wir ja immer, wenn es Wasser irgendwo gibt, gibt es logischerweise auch irgendwo Abwasser. Wie wurde das denn auf den Halligen dauerhaft gelöst? Also hat man einfach das Vieh und sich selbst in die Ecke gestellt, hat ein Loch gebuddelt und hat gesagt, okay, da kommt unser Abwasser rein. Heute ist es ja wahrscheinlich mit dem UNESCO-Weltnaturerbe ein bisschen schwierig.
Ja, heute, man kann die heutige Zeit nicht vergleichen mit der historischen Zeit. Heute haben wir ganz andere Voraussetzungen. Wir haben ja Trinkwasserversorgung, wir haben Abwasserversorgung auf den Halligen. Früher hat man natürlich Plumpsklos gehabt und man hat Gruben gehabt, in denen man etwas hineingeschüttet hat oder so.
Die Halligen, dafür sind sie ja auch bekannt, sind immer wieder diesen Überschwemmungen, also Sturmfluten in dem Fall ausgesetzt. Und wie haben die Menschen sich auf den Notstand bezüglich des Trinkwassers vorbereitet, wenn ein Sturm aufzog?
Ja, das war eben das Problem. Man konnte die Sode, die hat man abgedeckt mit Holzdeckeln. Wenn aber das Wasser zu hoch kam und dann konnte ja das Salzwasser auch bei einer Sturmflut von oben in den Fetting fließen und dann waren die Fetinge versalzt und das war natürlich für die Viehwirtschaft ausgesprochen schlecht und das musste dann wirklich eine Zeit lang dauern, bis das Wasser wieder in Ordnung war.
Es gab ja oder es gibt ja diesen Begriff der blanke Hans. Das kommt einem immer wieder unter, wenn man hier über Sturm und Sturmflut und sowas recherchiert. Und Sie haben darüber ja auch mit Hamburg und mit der Elbe und sowas geschrieben. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie kam es zu dem Namen der Blanke Hans?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Das hat mich auch nie so beschäftigt, weil es einfach so ein Begriff ist, der immer benutzt wird. Aber der stammt nicht aus dem Mittelalter, der ist sehr, sehr viel jünger. Also der stammt auch aus der Frühneuzeit. Also im Mittelalter hat man das nicht Blanke Hans genannt. Man spricht dann schon, weiß ich nicht, von der Nordsee. Und wir haben ja auch mittelalterliche Quellen zu Sturmfluten, die sind aber immer sehr allgemein gehalten. Und es ist immer so, dass diese Sturmfluten mit den Sühnefluten statt, also Sintfluten verglichen werden. Und es ist immer so, dass die bösen Sünder ertrinken, aber die Babys in den Wiegen halt überleben. Nicht? Also die bösen Menschen gehen zugrunde und die guten Menschen können eine Sturmflut überleben. Das ist eigentlich immer der Topos. Man hat manchmal auch die Winde beschrieben, der Coentus Africus wird genannt, also der grausame Südwestwind. Das Leid ist immer unpersönlich. Es werden Fantasiezahlen genannt, aber das Leid wird nie persönlich. Persönlich wird das erst in den Schriftquellen der Frühneuzeit, also 1634 zum Beispiel, von der Burhani-Flut, da haben wir sehr schöne Quellen.
Vielleicht ist das jetzt etwas, was gar nicht in Ihr Metier fällt, aber mir fällt gerade auf, wir sprechen ja von der Nordsee, von der Ostsee, von der Beringsee und wie auch immer, aber wir sprechen vom Mittelmeer. Wann wird ein Meer zum See und eine See zum Meer?
Das sind einfach
Begrifflichkeiten.
Ja.
Okay, gut. Ja, hätte ja sein können, dass was dahinter steckt. Es gab ja aber noch eine andere Bedrohung auf der Nordsee. Auch darüber haben Sie ja geschrieben, geforscht. Die Piraten. Und das ist ja offensichtlich etwas, was unter anderem nordseetypisch ist.
Ja, also wenn wir ins Mittelalter gehen, dann haben wir natürlich in der Ostsee auch die Seeräuber, wenn man an Klaus Störtebeker denkt. Wenn es den überhaupt gegeben hat, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Also da haben wir eine Piraterie natürlich im Mittelalter. Aber auf der Nordsee haben wir Piraterie bis in das 18., auch sogar noch beginnende 19. Jahrhundert, von den Korsaren, also von den barbaresken Staaten. Das ist heute Algerien zum Beispiel. Von dort laufen Schiffe aus bis in die Nordsee und kapern auch andere Schiffe und entführen Menschen.
Das war dann wirklich die Piraterie auf See. Es gab ja auch die Piraterie am Strand, ne? Also mit falschen Leuchtfeuern.
Genau, das gibt es auch, dass man natürlich manchmal auch versucht hat, die Schiffe auf Untiefen zu locken. Es gab die Strandpiraterie, also man konnte das plündern, wenn da ein Wrack war. Das war nicht ganz einfach für die Obrigkeiten, das sozusagen im Griff zu behalten. Da gibt es immer viele Gesetze nachher zu.
Okay, und wie müssen wir uns die Piraterie vorstellen zu dieser Zeit? Also es gibt ja, was man heute noch aus Piraterie kennt, das ist irgendwie Karibik und das sind Klaus Störtebeker, Sie haben es gerade gesagt, aber ich glaube, das war weniger romantisch, als das heute dargestellt wird.
Ja, das gab es halt, ne? Also bis in die frühe Neuzeit hinein. Die Korsaren haben sogar noch die Nordsee manchmal unsicher gemacht. Und es gibt Schilderungen von Entführten, die nach Tunesien gebracht worden sind. Das malerische Quellen zu. Die Piraterie ist auch nicht ganz ausgestorben. Ich kann mich erinnern, dass, ich weiß nicht, wann das war, ob das 80er Jahre war oder vorher, da ist irgend so ein Containerschiff irgendwo auf Grund gelaufen und da sind Container irgendwie rumgeschwommen und dann sind die irgendwie aufgegangen und Computer sind da rausgeschwommen oder irgendwelche anderen elektronischen Geräte und andere wertvolle Güter. Und in Brunsbüttel stand man dann schon am Deich und hat da versucht einzusammeln, was einzusammeln ist.
Okay, moderne Strandpiraterie.
Ja, wobei gerade von der Region Brunsbüttel, also aus dem Süderstrand, haben die Dithmarscher im Mittelalter Piraterie ausgeübt, indem sie die Hamburger Schiffe ausgeraubt haben, während in Oller-Dithmarschen Dorfwurten wie Wörden oder wie Wesselburen, die haben Verträge mit den Hansestädten gemacht, während in Süderdithmarschen man es einfacher geregelt hat. Man brauchte keinen Vertrag, man hat die Schiffe einfach ausgeraubt.
Also das ist bei uns jetzt weniger, wenn ich das richtig verstehe, weniger oft so gewesen, dass die quasi einen Kaperbrief bekommen haben und losgefahren sind im Auftrag eines Königs, Herzogs, was auch immer.
Also in Dithmarschen sowieso nicht. Das ist ja in dem Fall ja eine Bauernrepublik gewesen, bäuerliche Republik. Da haben wir keine Kaperbriefe. Die Kaperbriefe von den Obrigkeiten, also von Königen zum Beispiel, das ist auf ein anderer Zeithorizont.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück auf die Halligen. Wir sind sicher auf unserer Hallig. Es kommt kein Pirat vorbei, keine Sturmflut. Ja, stimmt, die kommt immer. Da sind wir einigermaßen sicher, weil wir damit umgehen können. Zumindest die Menschen, die auf der Hallig leben. Wie hat sich das Leben der Hallig aus ihrer küstenarchäologischer Sicht verändert in den letzten Jahrhunderten bis heute?
Ich würde gar nicht mal sagen, von den letzten Jahrhunderten bis heute. Der große Wandel ist eigentlich nach 1962. Da werden die Halligen auch viel mehr touristisch erschlossen. Vorher war das mehr oder minder ein Geheimtipp. Das andere Problem ist, dass man um 1900 erkannt hat, dass das Wattenmeer sich ändert, und man hat deshalb sich insbesondere zunächst mal mit den Halligen befasst. Dann hat man angefangen, die Halligkanten zu sichern mit Steinen. Heute sind alle Halligkanten gesichert. Und das Problem ist, was wir heute haben auf den Halligen, ist, dass die Halligen ja normalerweise mit einem steigenden Meeresspiegel und Überflutungen mitwachsen. Aber heute kommt nicht mehr genügend Sediment zur Ablagerung, sodass die Halligen nicht mehr mit dem Meeresspiegel mitwachsen, sodass es für alle Halligen und für alle Warften entsprechende Schutzprogramme gibt. Wenn man sich die Sturmflut 1825 ansieht, da kann man pro Warft und pro Hallig sehr genau das klassifizieren, wie groß und umfangreich die Schäden gewesen sind. Man dachte nach 1825 die Halligen so ganz aufzugeben. Ich habe darüber einen längeren Aufsatz geschrieben in der Zeitschrift Die Küste, der letztes Jahr erschienen ist. Nun wollten wir noch auf ein anderes Thema hinaus, nämlich die Veränderung durch den Tourismus. Ich war das erste Mal auf einer Hallig in der 4. Schulklasse, auf der Hallig Nordstrand die Schmoa. Da habe ich aber nicht mehr so viel Erinnerung dran. Dann war ich glaube, erst wieder Ende 1980 oder Anfang 90er Jahre, das erste Mal auf Hallig-Hoge. Und ich war entsetzt, weil das ist touristisch derartig überflutet. Das ist wirklich quasi wie ein großer Tourismusladen, nicht? Der Tourismus spielt auf den Halligen eine große Rolle. Das verändert natürlich das ganze Bild. Die Menschen, die auf den Halligen heute leben, sind ja größtenteils auch gar nicht mehr dort geboren, sondern kommen von außerhalb her und kaufen sich dort Häuser oder so. Mhm. Der Tourismus ist aber eine wichtige Wirtschaftsquelle für unsere Halligen. Aber das verändert natürlich das Bild. Man darf sich die Halligen nicht mehr so vorstellen wie noch in den 30er Jahren. Das liegt auch daran, dass da nicht mehr so viele alte Gebäude sind. Einige existieren Gott sei Dank noch, sondern auch viele neuere Bauten mit Hallig-Schutzräumen. Auch diese neueren Bauten verändern das. Und man darf sich das auch nicht so mehr so romantisch vorstellen mit Strohballen, die dann noch rumstehen, oder mit Ditten, also Schafdung, der dann getrocknet wird zum Heizen oder so. Die haben natürlich heute schon Heizung, nicht? Und also die Romantik ist weg, wobei man immer vorsichtig sein muss mit dem Begriff Romantik. Das war ja früher ganz harte Arbeit, das darf man nicht vergessen.
Ich glaube, das wird auch sehr individuell betrachtet, wie jemand etwas als romantisch empfindet. Sie haben gerade erzählt, die Halligen sind darauf angewiesen gewesen oder sind es immer noch, dass es Sedimentablagerungen gibt, die dann mit dem entsprechenden Hochwasser oder Sturm kommen, und dass das jetzt ausbleibt. Weiß man, woher das kommt, und hängt das mit dem Klimawandel zusammen?
Das hängt mit dem Klimawandel zusammen, weil der Meeresspiegelanstieg stärker ist als die Aufwachsrate der Sedimente auf den Halligen. Und deshalb gibt es Schutzprogramme, und es hat gegeben oder gibt die Hallig AG 2050, meine ich, heißt sie auch. Und mit großen Diskussionen auf den Halligen gibt es realistische Vorschläge, dass man die Halligen, also die Warften auf den Halligen einfach höher baut. Dann hat man die Halligen selbst heute mit sogenannten Halligschutzigeln versehen, die natürlich alle Überflutungen zulassen, aber die möglichst erreichen sollen, dass das Sediment der Nordsee auf den Halligen bleibt. Dann hat man auf den Warften selbst, wenn man sie nicht erhöht hat, und das ist ja oft schwierig, weil da auch historische Gebäude stehen, hat man die Warften selbst mit einem Ringdeich oben auf den Warften umgeben, sodass die Häuser sozusagen heute etwas tiefer liegen, weil darum quasi noch so ein Ringdeich ist. wird aber dieser Deich dann überflutet mit einer besonders hohen Sturmflut, dann sitzt man da drin wie in einer Badewanne. Deswegen hat man manche dann wieder mit einem Ablauf versehen. Das sind so die Maßnahmen, die erfolgt sind. Aber langfristig wird man um eine Erhöhung der Warften nicht herumkommen.
Da steckt noch viel Arbeit drin.
Ja, das ist auch sehr teuer. Ich glaube, dass vom Etat des schleswig-holsteinischen Küstenschutzes ist ein ganz, ganz großer Teil in den Schutz Dahligen gegangen. Was für Nordfriesland insofern eine Berechtigung hat, dass die Halligen das Bollwerk sind bei Sturmfluten für die nordfriesische Festlandsküste. Das weiß man schon seit 1900.
Okay. Nochmal ein kleiner Abstecher in die aktuelle Zeit. Wir schreiben das Jahr 2026 und Sie haben ein neues Buch veröffentlicht. Über die Burgen und des frühen Mittelalters in Schleswig-Holstein und Hamburg. Was erzählen uns denn diese Burgen vom Leben im Mittelalter und natürlich im Umgang, das ist ja mein Narrativ hier, mit Wasser? Gab es denn Wasserschlösser?
Also das ist ja zunächst mal ein Buch, was sich auf die Burgen bezieht im frühen Mittelalter. Mhm. Da haben wir in dem Sinne keine Wasserschlösser. Diese Burgen im frühen Mittelalter sind im Regelfall Ringwälle. Man denke etwa an die Hammerburg in Hamburg oder an die neue Burg in Hamburg. Von beiden Burganlagen kann man nichts mehr sehen. Dann haben wir die sächsischen Burganlagen, die Stellerburg bei Weddingstedt in Heide, die ist sehr gut erhalten. Oder sehr eindrucksvoll erhalten ist Starigard Oldenburg in Ostholstein, die große slawische Hauptburg. Da ist ein großer Ringwall noch zu sehen und da ist auch ein sehr schönes Museum, was von der Stiftung Oldenburger Wall betrieben wird, wo man einen guten Eindruck bekommt von der Lebensweise auf diesen frühmittelalterlichen Burgen. Die besten Ergebnisse haben wir natürlich von der Oldenburg, vereinzelt auch von der Stellerburg, Untersuchung der 30er Jahre oder der Hammerburg, aber die Hammerburg ist auch nicht komplett ausgegraben. Von den kleineren Anlagen hat man im Innenraum auch sehr wenig, sodass die wesentlichen Erkenntnisse von den großen Burgen stammen. Dieses Buch fasst den Forschungsstand kurz zusammen und dahinter ist jeweils immer ein Katalog mit den Einzelburgen, mit QR-Code, sodass man dort sehr schnell mit Auto oder im Einzelfall auch mit dem Fahrrad diese Burgen aufsuchen kann und im Gelände finden kann. Das ist durchaus manchmal etwas abenteuerlich bei den kleinen Burgen, weil die auch nicht so gut ausgeschildert sind. Und man kann sozusagen mit diesem Buch einiges entdecken.
Das machen Sie ja offensichtlich ganz gerne, dass Sie so Tipps für Ausflüge geben. Ne? Das haben Sie ja bei Tagestouren, also zwischen Nord- und Ostsee. Und so.
Genau, für Ausflüge, für Abenteuerausflüge. Das ist wirklich, das passiert mir auch. Ich hatte mir aus dem Internet eine slawische Burg mir ausgesucht. Ich habe hier auch Bücher zu den slawischen Burgen, also wissenschaftliche Bücher. Aber nun musste ich ja dahin finden und dann habe ich das über Google Maps gemacht. Und da hatte ich mal im Internet so ein schönes Foto zugesehen. Das hatte mich so begeistert, dieses Foto. Ich bin dann da hingefahren, wo diese Burg sein sollte. Da ist Wald. Wo ist denn das? Ich habe dieses Foto im Kopf und finde das nicht. Und dann denke ich mir, verdammt nochmal, das ist das. Weil das Foto, was ich hatte, zeigt diesen Ringwall ohne Bäume. Und jetzt ist das so gewachsen mit Wollen, dass man den Ringwall erst auf den zweiten, dritten Blick erkennt, wobei man da noch eine Kuhwiese überqueren muss. Das ist quasi auch interessant. Oder bei einer anderen Anlage, da ist oben ein Schild zu sehen mit einem Foto und wie diese Anlage aussieht. Und das ist so wunderschön, mal abgesehen davon, dass das Sitt beschmiert war. Aber wenn man an dieser Stelle steht und will diese Burganlage sehen, dann ist sie nicht zu sehen, weil da ein großes Maisfeld ist. Also sieht man nur Mais. Da muss man am Rande dieses Maisfeldes entlang gehen und da hat es dann halt geregnet und der Weg ist schlammig und dann muss man sich dann irgendwie durchschlagen und dann noch über Wiesen durchschlagen und dann findet man dann auch diese Anlage. Also das ist immer etwas abenteuerlich, gerade diese kleineren Anlagen.
Ja, da haben wir ihn dann doch wieder, den Küstenarchäologen, der so ein bisschen das Abenteuer liebt.
Ja, ich mag das ganz gerne. Und das sollen ja die Menschen auch so abenteuerlich erleben. Man entdeckt so manches Kleinod, zum Beispiel das Travetal. Das Tal der Trave, wo das geht, das ist wunderschön an einigen Stellen. Da glaubt man kaum, dass man in Schleswig-Holstein ist, wo die Bäume zu beiden Seiten zur Trave runterreichen. Das ist wunderschön.
Da sagen die einen ja, dass so ein bisschen das Amazonas des Nordens, die anderen sagen, das wäre bei der Wakenitz, aber ich glaube, das ist einfach überall schön. Die Trave kann ich sehr empfehlen, ja. Da sind wir jetzt schon bei dem Thema Natur. Sie bilden ja auch Naturpark- und Wattwanderführer aus.
Ja, ich bilde einmal die Menschen aus, die ihr ökologisches Jahr auf den Schutzstationen im Wattenmeer machen für ein Jahr. Und da habe ich immer anderthalb Stunden. Es ist eigentlich viel zu wenig, was ich an Zeit habe, um denen die Nordseeküste zu erklären. Andere Themen werden gewaltig ausgedehnt. Und ich habe für meinen ganzen Themenbereich nur sehr wenig Zeit, um denen das zu erklären. Dann habe ich auch Natur- und Landschaftsführer ausgebildet, stellenweise, und eben Nationalparkwattführer auch.
Was bringen Sie den Menschen bei oder versuchen denen in der Kürze der Zeit beizubringen?
Ich versuche ihnen eben diesen Landschaftswandel an der Nordseeküste zu erklären, wie Seemarschen entstanden sind, wie sie von Menschen genutzt sind, wie Köge entstanden sind, welche Auswirkungen Sturmfluten hatten, sodass man einen Eindruck bekommt, wie diese Landschaft mal aussah und wie sie sich verändert hat.
Da sollten Sie definitiv, dafür mache ich jetzt gleich mal hier Werbung an dieser Stelle, mehr Zeit bekommen, weil ich glaube, in der heutigen Situation vor dem Hintergrund des Klimawandels und natürlich auch vor der touristischen Attraktion unseres Landes ist es schon wichtig, da noch deutlich mehr zu wissen und nicht nur über die Archäologie, sondern auch über die Küstenentwicklung zu wissen.
Ja, es geht da vor allem über die Küstenentwicklung. Da kommt bei mir nicht so viel zur Archäologie. Und die werden stellenweise, müsste alles lernen über Gesetze und so. Aber in der Praxis ist das so, wenn da Touristen hinkommen, die wollen wissen, was fliegt da rum, was kriegt da im Watt. Und sie wollen etwas wissen zu Sturmfluten und wie die Geschichte war. Mhm. Ich weiß ziemlich genau, was die Touristen wissen wollen und was sie nicht wissen wollen. Und die müssen so viele Sachen lernen, die sie später gar nicht gefragt werden. Mhm. Und ich merke immer wieder, wenn die jungen Leute nicht aus Schleswig-Holstein kommen, wie unglaublich fremd ihnen dieses Thema ist.
Ja, und das ist unglaublich viel. Es ist unglaublich spannend. Aber ich glaube, das kann auch sehr erschreckend sein, wenn man dann tatsächlich mal eintaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sich unsere Küste entwickelt.
Ja.
Wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Das war dieses Mal wieder sehr kurzweilig. Am Ende frage ich meine Gäste immer, gibt es noch drei Tipps für die Zuhörenden, wenn sie sich mit dem heutigen Thema beschäftigen wollen? Sie haben es gerade schon, die Bücher haben wir angesprochen, die werden auch alle verlinkt. Tagesausflüge, bisschen Indiana Jones spielen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen, die ja sehr greifbar sein kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie noch was?
Also ich habe ja einmal auch ein Buch gemacht zu den Halligen selbst. Das heißt, die Halligen. Das habe ich, glaube ich, 2022 gemacht. Dann habe ich ja für die Nordseemarschen in Schleswig-Holstein den Atlas gemacht. Das heißt, die Nordseeküste Schleswig-Holsteins, ein historischer Atlas, wo man all diese Küstengebiete sich ansehen kann. Links ist immer Text und rechts ist immer eine Abbildung oder Karte. Das eignet sich ganz hervorragend, um sich sozusagen Regionen anzusehen und zu entdecken. Dann habe ich ein Buch gemacht, was die gesamte Thematik umfasst für Schleswig-Holstein, wo auch die Ostseeküste mit betrachtet ist und das Landesinnere. Das heißt Schleswig-Holstein, eine Landschaftsgeschichte.
So, super. Also das werde ich definitiv alle verlinken, so dass man sich dort einlesen kann und dann einfach das Buch unter den Arm klemmt und mal loszieht. Wenn Sie jetzt noch mal losziehen würden, so als letzte Frage, Gibt es noch einen Ort, wo Sie sagen, da würde ich gerne nochmal als Küstenarchäologe, als Geoarchäologe aktiv werden?
Ja, also mir würden natürlich eine ganze Handvoll zum Beispiel an Worten beziehungsweise Warften einfallen, wo ich zum nächsten Mal Bohrungen machen würde und wo ich auch ganz gerne Ausgrabungen machen würde. Es gibt beispielsweise eine Warft in Eiderstedt, die ist an die 2000 Jahre alt, die ist so alt wie Tofting. Tofting ist ausführlich untersucht, das ist bei Tönning und die wenigsten Archäologen wissen das. Die machen dann nochmal Untersuchungen auf Tofting, anstatt sie sich mit dieser Warft beschäftigen. Ja, die Warft Pendöa. Die ist mit Sicherheit eisenzeitlich im Kern, weil wir da Umkreis eisenzeitliche Siedlung haben. Aber so gibt es auch noch ein paar Worten in den Marschen, die mich interessieren würden. Wenn es nun um Orte geht, ich habe ja viel gesehen, aber ich habe auch nicht alles gesehen. Ich war nur auf einer ostfriesischen Insel, nicht auf den anderen. Dänemark würde mich nur einiges interessieren. Das kenne ich natürlich dort, die Nordseemarsch und vor allem die Niederlande. Ich finde also, die Niederlande sind unglaublich schön, weil da auch viel historischer Baubestand ist. Die haben einen Zauber in den Marschregionen. Das ist fantastisch.
Ja, noch ein Ausflugstipp. Wunderbar. Herr Dr. Meyer, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben, für unsere Zuhörenden genommen haben und so kurzweilig und so lebendig von der Geschichte erzählt haben. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Herr Baumhauer. Das hat mich auch gefreut.
So, und mir bleibt am Ende, wie immer, zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wie immer, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.